Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Woche nach der Bundestagswahl stellen sich die Parteien für das Ausloten der Chancen zur Regierungsbildung auf. Mit hochrangigen Delegationen wollen Union und SPD am Freitag in die erste Sondierungsrunde für ein schwarz-rotes Bündnis gehen. Für kommende Woche hat Kanzlerin Merkel die Grünen zu Gesprächen eingeladen. Zugleich ziehen Unionspolitiker weiter Grenzen. Sie wollen keinesfalls über die von SPD und Grünen geforderten Steuererhöhungen für Besserverdienende verhandeln.
Auch wenn der Bundespräsident bereits die erste Ministerin aus dem Kabinett entlässt, bei Regierungsbildungen hält er sich zurück. Er möchte sich nur ein eigenes Bild machen und mit allen Parteivorsitzenden sprechen. Den Anfang macht Merkel. Ein ganz normaler Vorgang, heißt es auch bei der CDU. Für Freitag sind erste Sondierungsgespräche mit der SPD angesetzt. Die Botschaft des CDU-Generalsekretärs: alle Ziele müssen bezahlbar sein.
Alles Wünschenswerte, ob bei Rente, Infrastruktur, Bildung muss zunächst erwirtschaftet werden. Deswegen gilt dieses Ziel wirtschaftlich und sozial erfolgreich stets als eine Doppelaufgabe.
Steuererhöhungen schließt die CDU nach turbulenten Debatten aus. Die hatte die SPD vor der Wahl angekündigt. Für sie gilt:
Uns geht es da schon darum, die einzelnen Themen auch abzuklopfen. Wo gibt es da mögliche Schnittmengen, wo nicht? Und es ist auch klar, dass möchte ich ausdrücklich betonen, dass wir nicht mit leeren Händen wieder vor den Parteikonvent gehen können.
Denn der entscheidet über mögliche Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU. Auch mit den Grünen wird die Union nächste Woche ausloten, ob sie eine gemeinsame Regierung bilden kann. Sondierungen ja, aber nicht gleichzeitig.
Es kann nicht parallel sondiert werden, quasi mit zwei Strängen. Die SPD wartet im einen Zimmer, um es mal etwas bildlich zu machen. Im Nebenzimmer sind wir gerade und die Bundeskanzlerin geht so ein bisschen hin und her.
Mit 14 Vertretern geht die Union in die Verhandlungen, die SPD bisher mit 7.
In doppelt so großer Mannschaftsstärke gehen CDU und CSU in die Verhandlungen mit Parteivorsitzenden, Ministern und Ministerpräsidenten. Damit will die Union ein klares Zeichen setzen. Die SPD dagegen spielt auf Zeit und demonstriert Gelassenheit. Die Verhandlungen, so heißt es, könnten bis Januar dauern.
Deutsche Firmen haben noch bis Frühling 2011 zivil- und militärisch nutzbare Chemikalien nach Syrien geliefert, sogenannte Dual-Use-Güter. Das geht aus einer Aufstellung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Gestoppt worden seien die Exportgenehmigungen, als gegen das Assad-Regime Sanktionen verhängt wurden. Das Ministerium hebt hervor, dass in allen Fällen eine zivile Nutzung schlüssig dargelegt worden sei.
Syrien im April 2011. Das Regime von Präsident Assad lässt bereits auf friedliche Demonstranten schießen. Doch zur gleichen Zeit werden in Berlin immer noch Ausfuhrgenehmigungen für Chemikalien erteilt, die auch für Syriens Giftgasprogramm einsetzbar sind. Insgesamt wurden von 1998 bis 2011 rund 350 Tonnen geliefert, die zivil genauso nutzbar sind wie militärisch.
Solche Entwicklungen darf es nicht mehr geben. Es kann nicht sein, dass schrittweise die Wahrheit rauskommt, dass sogar bis in den Beginn des syrischen Bürgerkriegs hinein noch Produkte geliefert worden sind, die dann womöglich für die Herstellung von Chemiewaffen geeignet waren.
Das Wirtschaftsministerium sieht dagegen keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch und teilt mit: Auch eine nochmalige Prüfung ergab keine neuen Erkenntnisse, die an der Plausibilität der zivilen Nutzung der gelieferten Güter Zweifel aufkommen lassen. Doch ausschließen kann niemand, dass bei dem Giftgasangriff am 21. August bei Damaskus auch Fluoride aus Deutschland zum Einsatz kamen. Die Union vertraut zwar den Kontrollen in Deutschland, hält aber bei Ländern wie Syrien eine Plausibilitätsprüfung für unzureichend.
Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass Staaten, die solchen Abkommen wie dem Chemiewaffenübereinkommen nicht beigetreten sind, dass diesen Staaten grundsätzlich erst einmal eine sowohl zivile als auch militärische Verwendung, also ein Missbrauch im Dual-Use, unterstellt wird. Hier könnte man nachsteuern.
Deutschland steht international unter besonderer Beobachtung, denn in der Vergangenheit wurden schon im Irak und in Libyen Chemiewaffen mit deutscher Unterstützung produziert. Deshalb ist schon der Verdacht fatal, das Ganze könnte sich nun in Syrien wiederholt haben.
In der Türkei hat Ministerpräsident Erdogan ein Reformprogramm angekündigt. Der islamisch-konservative Regierungschef will das umstrittene Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst weitgehend abschaffen. Erdogan signalisierte außerdem Gesprächsbereitschaft über die 10%-Klausel bei Wahlen. Davon würden vor allem pro-kurdische Parteien profitieren. Mit den Plänen geht Ankara auch auf Kritikpunkte der Europäischen Union ein.
Fatih, ein Stadtteil Istanbuls mit überwiegend religiöser Bevölkerung, gut sichtbar an vielen Kopftüchern. Hier treffen wir Nesime Taşgil. Für die AKP-Wählerin und Anhängerin von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan ist heute ein guter Tag. Heute bin ich einfach glücklich. Es war Einsatz des heute Vormittag von Ministerpräsidenten Erdogan vorgestellten sogenannten Demokratiepaketes, der Nesime Taşgil besonders erfreute. Wir heben das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst auf, indem wir die Kleiderverordnung ändern. Nur noch für Justiz- und Sicherheitskräfte soll auch weiterhin ein Kopftuchverbot gelten. Viele sehen darin einen weiteren Schritt weg von der Trennung von Staat und Religion in der Türkei. Stoff unzähliger Fernsehrunden heute, dort auch in der Diskussion. Neue Freiheiten für die kurdische Minderheit. Auf diese Weise will die Regierung den ins Stocken geratenen Friedensprozess wieder beleben. So soll zukünftig an privaten Schulen auch Unterricht in nicht-türkischer Sprache möglich sein, ebenso wie die Wiedereinführung kurdischer Ortsnamen. Auch steht die in der derzeitigen Verfassung festgeschriebene 10%-Wahlhürde zur Debatte. Diese ist im internationalen Vergleich hoch und deshalb umstritten, erschwert sie doch kleinen Parteien, wie zum Beispiel der kurdischen BDP, den Einzug in das türkische Parlament. Der Kernpunkt der heutigen Erdogan-Initiative. Wohlklingende Angebote aus Ankara heute, die jedoch den Kurden zum Beispiel nicht weit genug zu gehen scheinen, entsprechend verhalten deren Reaktionen von heute. Gleichwohl, eine Verringerung der 10%igen Wahlhürde für einen Einzug ins Parlament würde helfen, die türkische Demokratie spürbar demokratischer zu machen.
In den USA stehen die öffentlichen Verwaltungen vor einem Finanzstillstand. Einigen sich die beiden Parlamentskammern nicht bis morgen auf einen neuen Haushalt, müssen viele Bundesbehörden schließen. Die Republikaner, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, knüpfen ihre Zustimmung zum Etat an Änderungen bei Präsident Obamas Gesundheitsreform. Der Senat, der von den Demokraten dominiert wird, lehnt das aber grundsätzlich ab.
Als sich der Kongress zur entscheidenden Sitzung trifft, bleiben nur noch wenige Stunden bis zur möglichen Zahlungsunfähigkeit. Können Sie den Finanzkollaps noch verhindern, wird der Sprecher im Repräsentantenhaus gefragt. Doch John Boehner gibt keine Antwort. Gestern protestierten republikanische Abgeordnete vor dem Senat. Die demokratische Mehrheit dort will keine Änderungen an der Krankenversicherung akzeptieren. Das machen die Republikaner aber zur Bedingung für einen Haushaltskompromiss. Vor einer Stunde macht Obama klar, dass er sich nicht erpressen lässt. Ich werde mit Sicherheit nicht zulassen, dass ein politischer Streit, der nichts mit dem Haushalt zu tun hat, unsere Wirtschaft gefährdet und die Weltwirtschaft gleich mit. Derweil spielen die großen Sender bereits dramatisch durch, was passiert, wenn der Regierung das Geld ausgeht. 800.000 Staatsbedienstete gehen in unbezahlten Zwangsurlaub. Museen und Parks schließen, Visa werden nicht ausgestellt. Selbst die Börsenaufsicht müsste ihre Geschäfte unterbrechen. In diesen Minuten kommt der Senat zusammen, doch nur um den Ball zurück ins Feld der Abgeordneten zu kicken.
Denn anders als sonst sucht Obama diesmal keinen Kompromiss in letzter Sekunde. Nicht um den Preis, dass sein wichtigstes politisches Projekt verschoben wird. Dabei hat er auch die Stimmung der Amerikaner im Blick, die mehrheitlich die Republikaner für die Blockade verantwortlich machen. Selbst 75% ihrer Basis findet es nicht richtig, aus Hass auf die Krankenversicherung das ganze Land in Geiselhaft zu nehmen.
Zum Haushaltsstreit in den USA und möglichen Folgen haben wir wichtige Fragen und Antworten auch auf tagesschau.de zusammengefasst. In Österreich stehen die Zeichen erneut auf große Koalition. Bundeskanzler Faymann will nach der Parlamentswahl Gespräche mit den Konservativen führen. Seine Sozialdemokraten sind mit gut 27% trotz historischen Tiefstandes wieder stärkste Kraft geworden. Die konservative ÖVP kam mit fast 24% auf Platz 2. Danach folgt die rechte FPÖ mit mehr als 21%.
Sie haben bis in den Morgen gefeiert. Die Rechtspopulisten der Freiheitlichen Partei Österreichs von H.C. Strache. ihre deutlichen Stimmgewinne und den dritten Platz. Angetreten sind sie wie immer gegen die Regierung, gegen die EU, gegen Ausländer. Aber nach Ansicht von Beobachtern diesmal besonders raffiniert.
Weil der übliche aggressive ausländerfeindliche Ton diesmal unter christlichem Mäntelchen daherkam.
Nämlich dem Gebot, liebe deinen Nächsten, aber nur wenn der Österreicher ist. Damit hat die FPÖ mehr Arbeiter mobilisiert als die Sozialdemokraten, die aber als stärkste Kraft die Große Koalition mit der konservativen Volkspartei fortsetzen können und wollen. Die Rechtspopulisten als Partner schloss SPÖ-Chef Faymann kategorisch aus.
Und daher werde ich mit der FPÖ keine Regierung bilden, auch wenn das Verhandlungen möglicherweise erschwert.
Und viele im Land ganz generell der ewigen großen Koalitionen überdrüssig sind.
Es ist einfach Stillstand gewesen und die zwei Parteien haben sich einfach zu sehr in Sicherheit gewiegt. Das, glaube ich, ist es gewesen.
Aber es wird sich nicht viel ändern. Es ist wieder so, wie wir es gehabt haben.
Im Parteienspektrum aber hat sich schon was verändert. Das BZÖ, die ehemalige Partei Jörg Haiders, kam nicht mehr ins Parlament. Dafür neben den Grünen zwei neue. Die Ein-Mann-Show-Partei des Milliardärs Frank Stronach und die Wirtschaftsliberalen von NEOS. Soll heißen, das Votum der Österreicher war ein klares Unentschieden zwischen Stabilität und Erneuerung.
In Italien will Ministerpräsident Letta über eine Vertrauensabstimmung seine Regierung retten. Er appellierte gestern Abend an die Abgeordneten des bisherigen Koalitionspartners PDL, Position zu beziehen. Am Wochenende hatte die Berlusconi-Partei den Rückzug ihrer Minister angekündigt und die Regierung in die Krise gestürzt. Letta hofft, die Abstimmung am Mittwoch mit Hilfe von Abweichlern aus der PDL überstehen und so Neuwahlen abwenden zu können.
Vor der Küste Siziliens sind mindestens 13 Flüchtlinge ertrunken. Offenbar hatten sie schwimmend versucht, sich ans Ufer zu retten, nachdem ihr Boot auf Grund gelaufen war. An Bord des Schiffes sollen etwa 200 Flüchtlinge gewesen sein. Woher sie stammen, ist bislang unklar. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen in der ersten Jahreshälfte fast 8000 Bootsflüchtlinge nach Italien, meist aus Nordafrika, zuletzt auch aus Syrien.
Im Prozess um die NSU-Morde gibt es durch eine Zeugenaussage erstmals Hinweise auf eine mögliche direktere Tatbeteiligung von Beate Zschäpe. Eine Frau sagte aus, sie habe die Angeklagte kurz vor einem der Morde in der Nähe des Tatortes gesehen. Bisher hatten Ermittler nicht nachweisen können, dass Zschäpe jemals in Tatortnähe war. Als einzige Überlebende des rechtsextremen Terrortrios muss sie sich als mutmaßliche Mittäterin verantworten. Bahnfahren wird erneut teurer. Der Konzern machte heute seine Pläne für den Winterfahrplan öffentlich, der ab 15. Dezember gilt. Danach müssen sich Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr im Schnitt auf Erhöhungen zwischen 2% und 3% einstellen. Einige Preise bleiben aber auch stabil, wie die für die Verbindung von Köln oder Düsseldorf nach Berlin.
Die Folgen des Hochwassers für viele Bahnreisende nach Berlin bedeuten sie noch immer längere Fahrzeiten. Zumindest eine Unannehmlichkeit bleibt den Reisenden auf der Ost-West-Verbindung aber erspart. Die vom Hochwasser betroffenen Strecken sind von den Preiserhöhungen ausgenommen. Auch Stammkunden verschont die Bahn. Die Preise für Zeitkarten, Bahncard 100 und ermäßigte Bahncards bleiben gleich. Ebenso das Sparangebot ab 29 Euro. Für alle anderen Tickets im Fernverkehr aber steigen die Preise im Schnitt um 2,5%. Die Strecke Berlin-Hamburg zum Beispiel kostet dann 2 Euro mehr. Die Bahn begründet die Preiserhöhungen mit steigenden Energie- und Personalkosten.
Zweites Thema ist, glaube ich, auch Ihnen allen bekannt, dass der Tarifabschluss mit unseren Tarifvertragsparteien in diesem Jahr uns eine 4%-Erhöhung beschert hat. Und das sicherlich Eingang in diese Preiserhöhung gefunden hat und nicht die zusätzlich eingestellten Mitarbeiter.
Nur wenig Verständnis für die Preiserhöhung kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Wir bedauern die Entscheidung des Bahnvorstandes und hätten es lieber gesehen, wenn in diesem Jahr aufgrund einer sehr schlechten Pünktlichkeitslage auf die Preiserhöhung verzichtet worden wäre.
Auch im Nahverkehr steigen die Preise im Schnitt um 2,9%. Und auch sie gelten ab 15. Dezember.
Die Mitgliedsverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes wollen München ein weiteres Mal ins Rennen um die Austragung von Winterspielen schicken. Nach der gescheiterten Bewerbung um die Spiele 2018 wollen die Organisatoren Olympia nun 2022 nach Bayern holen. Voraussetzung für eine neue Bewerbung sind allerdings positive Bürgerentscheide in den Austragungsorten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 1. Oktober.
Feucht-warme Luft über dem Süden Deutschlands, weicht allmählich trocken kühler Luft. Viel Sonne erwartet uns daher bis Freitag. Ab dann hat es allerdings der Westen zu tun mit Tiefausläufern. In der Nacht ist es zunehmend klar, über den Süden und Südwesten ziehen einige kompaktere Wolkenfelder. An den Alpen regnet es etwas. Am Tag in weiten Teilen des Landes viel Sonne, bis zu 10-11 Sonnenstunden. Nur Richtung Süden und Südwesten halten sich Wolken, örtlich regnet es etwas, vor allem zwischen Südschwarzwald, Bodensee und Alpen. Mäßiger Ostwind, vor allem im Bergland weht er frisch, auf den Berggipfeln sowie an der Nordsee starke bis stürmische Böen. In der Nacht 12 Grad am Hochrhein, minus 1 Grad im Erzgebirge. Dort am Tag 10 Grad und 19 Grad in der Rheinebene. Am Mittwoch nach Nebel viel Sonne, im Südwesten ein paar Wolken. Am Donnerstag überall viel Sonne, erst am Freitag wird es ganz im Westen und Südwesten wolkiger. Am Freitag im Osten noch viel Sonne, in der Westhälfte regnet es gebietsweise.
Thomas Roth ist um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Spurensuche in Österreich, warum die rechte FPÖ so erfolgreich ist und Bürgerkrieg in Syrien, die Not der Kinder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.